Gnade und Friede sei mit euch von unserem dreieinigen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, wenn wir nun dein Wort reden und hören, so sende uns deinen Geist, dass er Mund, Herzen und Ohren öffne und uns dein Wort zu einem Segen werde für unser Leben. Amen. Liebe Geschwister, ich möchte euch in diesem Jahr zu einem besonderen Passionsweg einladen. Das heißt, ich lade euch ein, dass wir uns sonntags treffen im Gottesdienst, hier oder in Kiel oder daheim, und dass wir uns dann jedes Mal in der Predigt nacheinander einigen besonderen Bibelstellen widmen, die in einem Zusammenhang miteinander stehen. Und die wir dann gemeinsam zusammen abschreiten. Auf unserem Weg gibt es dann auch Ausnahmen oder wohltuende Abwechslung, etwa am kommenden Sonntag, da ist Pastor Krüger in unserer Parochie zum Gottesdienst, oder am 21. März, da feiern wir einen Familiengottesdienst miteinander. Aber ansonsten lade ich euch ein, dass wir miteinander gehen, angefangen vom vergangenen Sonntag, bis hin zum Ostermontag auf einem Weg miteinander. Und das verbindende Element der einzelnen Etappen und Stationen ist Judas Iskariot. Wir hören und schauen miteinander einmal auf Bibelstellen, an denen er auftritt, und versuchen hier etwas zu lernen und zu verstehen über Gottes Weg in Jesus mit uns. Nachdem der Sonntag in Vokavit uns letzte Woche bereits in den Abendmahlsaal geführt hat, springen wir heute zurück an den Anfang des Weges. Passionsweg, Station 2, die Stellen in der Bibel, in denen Judas Iskariot das erste Mal vorkommt und genannt wird. Und das ist die Berufung der 12 Apostel. Von der wird uns in allen 4 Evangelien mehr oder weniger berichtet. Und in der Apostelgeschichte im 1. Kapitel finden wir noch eine weitere namentliche Auflistung der Apostel. Matthäus aber zunächst im 10. Kapitel, Markus im 3. Kapitel und Lukas im 6. Kapitel, sie gehen gleichsam im Gleichschritt und berichten uns von dieser Berufung Folgendes, dass Jesus sich ins Gebirge, auf einen Berg, in die Stille, in die Einsamkeit zurückzieht für diesen besonderen Moment. Dass er intensiv betet, eine ganze Nacht hindurch, bevor er sorgsam seine Wahl trifft. Dass er dann 12 Apostel, Gesandte, Boten zu sich ruft, die dann an seiner Stelle mit seinem Wort in seiner Vollmacht reden und handeln sollen. Und die 12, diese Zahl steht so in Erinnerung an die 12 Stämme Israels, zugleich dafür, dass alle, die zu Jesus gehören, also auch wir, das neue, endgültige Gottesvolk bilden aus Juden und Heiden, aus allen Völkern und Generationen. Matthäus, Markus und Lukas berichten das so, und jedes Mal, wenn sie dann die Namen dieser 12 nennen, finden wir in der Namensliste am Ende, abgesetzt von allen anderen, und Judas Iskariot, der ihn dann verriet, der zum Verräter wurde. Einen besonderen, einen ganz eigenen Bericht aber gibt Johannes. Er erzählt gar nicht so viel von dem, was ja schon 3 andere Evangelisten berichtet haben. Er führt die 12 nur an einer Stelle erstmals ein. Auf seine Worte lasst uns heute miteinander Acht haben. Nach den Berichten über die Speisung der 5000 Und Jesu Wandel auf dem Wasser des See Genezareth überliefert Johannes eine lange Rede Jesu vom Lebensbrot. Und an deren Ende schließt das 6. Kapitel des Johannesevangeliums mit folgenden Worten, die ihr auch im Gottesdienstblatt mitlesen könnt. Ich habe sie abgedruckt. Johannes schreibt: Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den Zwölfen: Wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Jesus antwortete ihnen: Habe ich nicht euch 12 erwählt? Und einer von euch ist ein Teufel. Er redete aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, der verriet ihn hernach und war einer der 12. Aus diesem Abschnitt, ihr Lieben, lasst uns heute dreierlei mitnehmen. Das erste ist, wir gucken auf den Beginn dieses Bibelwortes und wir finden dort zu Beginn eine traurige Lagebeschreibung, die leider bis heute aktuell ist. Johannes berichtet: Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit Jesus. Das himmlische Gottesvolk, das Jesus jetzt gerade endgültig sammelt, ist kümmerlicherweise, so hören wir hier, immer am Bröckeln. Eigentlich gibt es wenig Anlass dazu, damals wie heute. Menschen hören und erleben, dass Jesus Wunder tun kann. Menschen hören und erleben, dass der Sohn Gottes den Hunger nach Leben stillen kann. Menschen hören und erleben, dass Jesus der Herr ist, selbst noch in allen um uns herum tobenden Stürmen und trotz aller Wellen, die über uns zusammenschlagen. Er bekommt das alles unter die Füße. Menschen hören und erleben das damals und heute und drehen sich trotzdem um und gehen. Und wir stehen da und fassen es häufig nicht. Wir verstehen es nicht. Wir trauern darüber. Warum geht der oder die? Warum ist die oder der nicht mehr da? Sie gehen. Bis heute. Bisweilen auch schleichend, wie jetzt in der Pandemie. Immer mehr Abstand, nicht nur zwischen uns untereinander, sondern auch zwischen so vielen und Jesus. Und irgendwann ist die Verbindung gekappt. Wisst ihr, was da passiert, wenn Menschen gehen? Ein Ausleger übersetzt den Eingangsvers auf sehr bedenkenswerte Weise. Er schreibt: Viele Jünger verließen Jesus, um zu werden, was sie gewesen. Sie verließen ihn, um zu werden, was sie gewesen. Wie schade, sie sollten bleiben, um zu werden, was sie eigentlich sein sollten. Wie traurig. Doch es war schon immer so. Auch zu den Zeiten, als Jesus über diese Erde ging und leibhaftig erfahrbar war. Denken wir daran und vergessen wir es nicht, wenn wir es heute schmerzlich erleben. Zweitens finden wir hier am Ende des Abschnitts eine weitere erschütternde Wahrheit. Wenn wir lesen und hören, dass Jesus sagt: Habe ich nicht euch 12 erwählt und einer von euch ist ein Teufel? Und es dann weiter heißt: Er redete aber von Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, der verriet ihn hernach und war einer der 12. Wisst ihr, was ein Diabolo ist? Ich habe euch mal eins mitgebracht. kennt ihr bestimmt von früher oder von euren Kindern jetzt oder von den Enkeln. Das ist ein schönes Spielzeug, das macht richtig viel Spaß. Ich habe es extra eingepackt gelassen, sonst hätte ich es gewiss hier jetzt ausprobiert und weiß nicht, wie das ausgegangen wäre. Das ist so ein Doppelkegel oder wie man den nennen soll, und der hat in der Mitte eine Achse, und dann gibt es hier noch diese zwei Holzstäbe mit einem Seil dazu, und man legt diesen Kegel auf das Seil, und dann nimmt man die zwei Stäbe und bringt diesen Kegel richtig, richtig ins Rollen. Und wenn er richtig am Durchwirbeln ist, dann schmeißt man ihn hoch und dann fängt man ihn wieder auf, oder man wirft ihn zu jemand anders, der auch so zwei Holzstäbe hat, und der fängt ihn auf, und ab und zu oder des Öfteren fängt man auch nicht auf, wenn man es nicht kann, und dann knallt er hin, der Kegel, und so weiter. Also solch ein Verdreher, solch ein Durcheinanderwirbler, solch ein Hin- und Herwerfer ist der Satan. Das ist genau das Wort, was hier an dieser Stelle gebraucht wird. Diabolos. Genauso wird der Judas hier bezeichnet von Jesus. Er bringt alles durcheinander. Er wirft alles um. Durch und durch. Und damit ist das Böse nicht irgendwo, sondern da, wo man es eigentlich nicht vermutet. Dort, wo man zutiefst erschreckt, wenn es einem gerade von vertrauter Seite begegnet. Das ist hier richtig abgesetzt am Ende, dieser Schrecken, wenn es heißt, er war einer der 12. Ein Diabolos, ein Wolf im Schafspelz. In dieser auserwählten Schar, furchtbar. Wie viele Menschen, ihr Lieben, müssen das bis heute erleben und erleiden? Den Täter, den Verräter in der echten Familie. Den Betrüger und Verdreher in der geistlichen Gemeindefamilie. Und viel zu oft beides aufs Grausamste miteinander verknüpft. Wenn Pastoren und Priester, wenn Christen, Schwestern und Brüder, Väter, Mütter, Großeltern misshandeln, missbrauchen, verleumden, verlassen, verraten, ausliefern und so schlimmsten, tiefsten, kaum wirklich je heilbaren Schaden anrichten. Er war einer der 12, der Diabolo, der alles ganz und gar Kaputtmacher und Umstürzer. Es tröstet nicht wirklich, ihr Lieben. Es macht es kaum erträglicher, wenn es passiert. Es heilt auch nichts. Und doch darf jeder und darf jede, die das bitter erleidet, wissen, Jesus kennt sogar diese Not. Er hat sie in einer ihrer unzähligen, grausamen Spielarten selbst erfahren. So bezeugt es uns das Neue Testament klar. Habe ich nicht euch 12 erwählt? Und einer von euch ist ein Teufel. Das ist eine erschütternde Wahrheit am Ende dieses Abschnitts. Und eine traurige Lagebeschreibung zu Beginn. Und beides nicht überwunden. Beides immer noch Teil unserer Wirklichkeit. Gibt es da auch noch einen Lichtblick? Wir können uns doch nicht einfach damit abfinden, so schrecklich wie das alles ist. Wo ist der Wegweiser zum Leben in diesem abgrundtiefen Elend am Ende und am Beginn? In der Mitte dieses Wortes, liebe Geschwister. Der Weg zu Heil und Heilung ist in der Mitte. Der Weg zu Halt und Hilfe ist in der Mitte. Der Weg Richtung Licht und Leben. Er besteht in der Nähe zu Jesus, im Bleiben an ihm. Bei Jesus sein und bei ihm bleiben ist das Entscheidende in der Beziehung zu ihm, für jeden, aber auch schon für die Apostel damals. Das Erste, was wir im ältesten Evangelium, in Markus, im 3. Kapitel, Vers 14, von der Berufung der 12 Apostel hören, ist Folgendes. Jesus setzte 12 ein, die er auch Apostel nannte, und dann kommt als allererstes und als wichtigstes, dass sie bei ihm sein sollten. Dass sie bei ihm sein sollten, diese 12. Das war vor allem Predigen, vor allem Wundertun, vor allem hinausgehen in die Welt. Dass sie bei ihm sein sollten. Und Petrus, hier in der Mitte dieses Wortes, sagt in Johannes 6, dass die Jünger genau das wollen. Nicht gehen wie die anderen, sondern bleiben. Aus gutem Grund. Aus guten Gründen, wie Petrus sagt. Er sagt, Jesus, du hast Worte des ewigen Lebens. Du hast die Macht, durch dein Wort das Blatt zu wenden. Du hast die Kraft, heil zu machen, was vollkommen durcheinander gewirbelt und zerbrochen scheint. Jesus kann retten, was verloren ist. Mit einem Wort, in einem Wimpernschlagaugenblick, von jetzt auf gleich, oder mit vielen, vielen Worten, über Jahre, über Jahrzehnte hinweg, mit großer Geduld und Liebe. Jesus, du hast Worte des ewigen Lebens. Denn du, Jesus, bist der Heilige Gottes, sagt Petrus. Jesus ist Gott selbst, Gott in Person. Petrus drückt hier aus menschlicher Perspektive aus, was Jesus sonst aus göttlicher Perspektive immer und immer wieder in vielen Bildern sagt, ganz deutlich, wenn er spricht, ich bin. Ich bin der lebendige Gott aller Götter. Ich bin der Hirte. Ich bin der Weinstock, ich bin das Brot, ich bin das Licht, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben, ich bin. Und Petrus sagt, ja, Jesus, du bist der Heilige Gottes, der Heiland, der Helfer, der Retter. Wer dich sieht und hört, der hört und sieht den Vater. Denn du und der Vater, ihr seid eins. Und wer nur bei Jesus bleibt, der wird vom Glauben zum Erkennen und zur Gewissheit geführt werden. Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Diese Mitte, liebe Geschwister, tröstet. Diese Mitte ruft uns laut zu und lädt uns ein, zu bleiben. Diese Mitte will uns davor bewahren, uns abzuwenden, wie so viele und wieder zu werden, was wir gewesen. Diese Mitte will uns dazu helfen, nicht daran zu zerbrechen, wenn wir dem Diabolos begegnen und womöglich sogar erschütternd erkennen, er war einer der 12. Jesus kennt die Not und er ist der Einzige, der sie am Ende überwindet. Karfreitag und Ostern und immer wieder neu in jedem kleinen, einzelnen unscheinbaren und für ihn doch so überaus wertvollen Leben. Das ist keine leichte Passionsweg-Etappe 2, die wir da heute gegangen sind. Aber es ist eine wichtige. Sie lädt uns ein, zu bleiben und nicht zu gehen. Und so immer neu Heil und Leben zu finden. In Christus, im Heiligen Gottes, der Worte des ewigen Lebens auch für uns hat. Amen.